ich weiß nicht, ob das, was ich heute aufnehme, überhaupt irgendjemand interessiert. Ich fühle mich auf jeden Fall heute zurückversetzt in eine Zeit, als ich als Jugendlicher noch bei meinen Eltern zu Hause wohnte. Die Masse unserer Mitbürger in Deutschland durch alle Schichten hindurch scheinen im Moment der Meinung zu sein, lass die AfD mal machen. Sie werden sich dann schon outen und dann wird man sehen, dass sie das hier nicht können und wie schlecht das ist. Herzlich willkommen, wenn du auf der Audio- und Videospur jetzt dabei bist, zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Erfolgreich mit Patrick Ries. Ob das, was ich jetzt gerade aufnehme, überhaupt irgendjemand interessiert, weiß ich noch gar nicht. Und ich weiß auch noch überhaupt nicht, ob es für den Podcast zur Veröffentlichung dienlich ist. Ich habe trotzdem die Aufnahme mal gedrückt, um meine Gedanken festzuhalten. Denn eigentlich wollte ich ein Buch schreiben, um heute Abend einfach nur das, was ich an Gedanken habe, aufzunehmen, transkribieren zu lassen über das Programm, damit ich es nicht schreiben, sondern quasi diktieren kann über die Videosoftware, mir den Text generiere. Und dann kamen mir all die Gedanken dazu und ich dachte mir, drück doch mal die Aufnahme und schau mal, was dabei rauskommt. Wohl wissend, dass es eigentlich ja kaum jemanden interessieren dürfte, weil alles, was über 3 Sekunden nicht catcht, alles, was nicht alle paar Sekunden ein Highlight, einen Dopaminschub verursacht, scheint ja in den sozialen Medien und über Podcast nicht mehr funktionieren zu können in der heutigen Gesellschaft. Das heißt, wir kommen über dieses Headlines, über Überschriften lesen, im Grunde nicht hinaus. Und alle, die sich Gedanken machen, scheinen sich die Gedanken für sich zu machen und kaum noch mitzuteilen, weil ja, es ist ja eigentlich unwichtig. Es guckt ja keiner über die paar Sekunden hinaus. Beziehungsweise auf Instagram und Facebook, wenn ich mir meine eigenen Reels und Statistiken angucke, dann ist es selbst bei den richtig geilen Reels. Und ich hatte vor kurzem eins, das hat einfach nur ein Gedanke bezüglich dieser AfD. Und dazu darum dreht es sich ja auch heute Abend bei mir im Kopf und in meiner Angst. Da hatte ich über 20.000 Views, glaube ich, auf einem Video. Aber durchschnittlich nur 10 bis 11 Sekunden. Und das ganze Video ging über 3 Minuten. Das sagt ja was aus. Ich fühle mich auf jeden Fall heute zurückversetzt in eine Zeit, als ich als Jugendlicher noch bei meinen Eltern zu Hause wohnte. Auf dem Frühstückstisch lag gewöhnlich die Tageszeitung. Saarbrücker Zeitung ist das damals gewesen für meine Eltern oder für meinen Papa, der die jeden Tag gelesen hat. Und ich erinnere mich noch nicht mehr genau an die Überschrift, aber das in großen Buchstaben mit einem riesen Foto auf der Titelseite, was eigentlich schon die halbe Seite füllte, drauf kenntlich gemacht wurde, dass die USA den Krieg mit dem Irak angefangen hat. Und über die nächsten Wochen und Monate war ich eifriger Zeitungsleser. Ich hatte mich in der Schule auch im Unterricht beteiligt. Ich war ganz eifrig dabei. Und was mich getriggert hat damals, war nicht, dass die USA in den Irak eingefallen ist. Das ist ja vergleichbar mit dem, was jetzt Russland und Ukraine auch verursacht haben. Nur eine andere Motivation hintendran. Nee, was mich damals wirklich ängstlich hat stimmen lassen, war die Angst vor dem nächsten Weltkrieg, vor dem dritten Weltkrieg. Denn ich habe Großeltern, die den zweiten Weltkrieg erlebt haben. Ich habe Nachbarn damals gehabt, die den zweiten Weltkrieg überlebt haben, die mir davon erzählt haben, wie sie nach dem Krieg die Bombenreste gefunden, wie sie die Trümmer wieder aufgeräumt haben, wie sie zusammengehalten haben und eigentlich ja nichts hatten, außer das, was man in den Filmen noch kennt, die über die damalige Zeit gedreht wurden. Im Grunde hatten sie viel Staub, Steine, das zu essen, was die Landwirtschaft um einen herum hergegeben hat. Und sie hatten sich damals gefreut, zum Beispiel über ein Kaugummi, was die US-Soldaten im Saarland mitgebracht und dann an die Kinder weitergereicht haben. Und über diese Kleinigkeiten hat man sich damals wahnsinnig gefreut. Dieser Tag, als der Irakkrieg ausgebrochen ist, hat in mir einen Schalter umgelegt. Und in mir drin spürte ich über die nächsten Wochen und Monate eine diffuse Angst vor diesem Weltkrieg. Eine Angst, dass alle Mächte sich da ineinander verkeilen und es überschwappt und auch uns irgendwann in Deutschland betrifft. Denn davon sprachen auch die Medien, davon sprachen auch die Erwachsenen, wenn man ihnen zugehört hat. Aber mit uns Kindern hat außerhalb der Schule kaum jemand offen über diese Ängste gesprochen. Und so richtig über Ängste hat man damals auch nicht gesprochen, sondern eher über das, was da passiert ist. Ich erinnere mich ein paar Jahre später, all das, was ich damals aufgehoben hatte, das waren zwei Ordner voll Zeitungsberichte, irgendwann weggeschmissen zu haben, weil inzwischen gibt es bessere Geschichtsbücher und Dokumentationen über den Irakkrieg als das, was ich aufgehoben hatte. Diese Angst, die hat mich aber nochmal eingeholt. Und zwar habe ich vor 2 Wochen ein Reel dazu gemacht, dass ich glaube, dass in einem Podcast, in dem Herr Höcke von der AfD interviewt wurde, beziehungsweise Gesprächspartner war, er wurde nicht wirklich interviewt, er bekam ein paar Fragen gestellt, hätte in dem Podcast, man hätte nachfragen müssen bei Behauptungen und Propaganda-Verlautbarungen von Herrn Höcke, und ich habe die These aufgestellt, dass es Fahrlässigkeit ist und Mittäterschaft für all das, was passieren könnte, wenn die AfD in eine Verantwortung käme. Und dieser Podcaster meines Erachtens sich mitschuldig gemacht hat, weil er keinerlei Rückfragen, keinerlei Verständnisfragen gestellt hat, keinerlei Nachfragen bei Behauptungen, hat die absurdesten Behauptungen, dass die Ausländer alle schuld sind, dass die Windkraft schuld ist an einer schlechten Energiegeschichte und noch vieles mehr einfach so stehen lassen. Und man könnte jetzt im Detail durchgehen, und das ist aber nicht der Grund, warum ich heute die Aufnahme gedrückt habe für diesen Mitschnitt. Ich habe einfach dieses Reel gemacht, weil es mich kirre gemacht hat. Und ich bitte hier Ben auch um Entschuldigung. Ich möchte ihn nicht persönlich angreifen. Ich möchte die Sache angreifen, wie er seinen Podcast und das Interview betreibt. Das ist meines Erachtens fahrlässig. Es sei denn, dass er ganz bewusst der AfD eine Plattform geben wollte, um 4,5 Stunden Herrn Höcke ein Propagandamikrofon vor die Nase zu halten. Wenn das seine Absicht war, hat er alles richtig gemacht. Dann hätte ich mich aber in ihm verschätzt, weil ich seinen Podcast zuvor gemocht habe und viele Episoden seines Podcasts, in denen er auch neugierig nachfragte, um Interviewgäste besser verstehen zu können, um deren Thesen, deren Historie, ja, deren Charaktereigenschaften und Erlebnisse besser verstehen zu können, auch wirklich nachgefragt hat. Das ist bei Herrn Höcke unterblieben. Vielleicht aber auch ist es die Präsenz und die Redegewandtheit von Herrn Höcke gewesen, die Ben an seine Grenzen brachten, weil ich glaube, dass mit einer solchen kommunikativen Gewieftheit, wie Herr Höcke sie an den Tag legt, seine Behauptungen und Phrasen so geschickt ineinander zu verklausulieren, dass man das Gefühl hat, eigentlich hat er recht, und erst beim erneuten drüber nachdenken feststellt, was für ein Schmarrn da teilweise zusammengereimt wurde, was geschichtlich und faktisch überhaupt nicht haltbar ist, wie zum Beispiel, dass Hitler ein Linker gewesen sein soll. Das ist ein Ammenmärchen der Rechtspopulisten. Hitler war und bleibt rechtsradikal. Übrigens war es ebenso wenig wie Herr Höcke ein Deutscher, sondern ein Österreicher. In dem Fall bei Herrn Höcke ist es ein Ostpreuße, der hier in Deutschland in der BRD groß geworden ist und jetzt in Ostdeutschland in den neuen Bundesländern versucht, Ministerpräsident zu werden. Da soll mal einer sagen, es geht nicht um Ego. Zumal, wenn er von Vaterland spricht und Heimat, dann müsste er in Ostpreußen sich stark machen für die Politik. Ähnlich wie zum Beispiel ein Herr Klitschko in seiner Heimat sich stark macht, trotz dass er in Deutschland geboxt hat. Aber nein, Herr Höcke macht's hier. Oder seine Vorsitzende der AfD, die Frau Weidel, die ja immer wieder beteuert, in Deutschland zu leben, in dem Ort, wo sie gemeldet ist, aber keiner der Anwohner sich an ihre Präsenz erinnern kann, und sie mit einer Frau liiert, mit 2 Kindern in der Schweiz wohnt, als Lesbe. Und das mag ich überhaupt nicht respektierlich äußern. Ich habe ein großes Verständnis dafür und wahnsinnig viel, ja, Toleranz ist es nicht, sondern ich empfinde es als normal, dass jeder das ausleben darf, wie er sich fühlt und oder sie und wie man es möchte. Nur die AfD propagiert, dass ausschließlich Familien, die zur Fortpflanzung und zur Geburt von Kindern beitragen, Familien sind, die förderfähig sind und die auch das Prädikat Familie tragen dürfen. Das wird mit meinen Worten wiedergegeben, so ungefähr steht es aber auch im Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt, was man im Internet nachlesen kann. Das heißt, das, was die Frau Weidel lebt als Lesbe mit zwei Kindern, ist in Deutschland das, was die AfD verpönen, abschaffen und weder fördern noch dulden möchte. Genauso wie die AfD sagt, alle Ausländer müssen raus. Und wer das Buch von Herrn Höcke sich anguckt, da wird davon gesprochen, dass eine Remigration unsanft werden kann, weil unter Remigration die AfD und AfD-Vertreter wie Herr Höcke verstehen, nicht nur die Ausländer rauszuschmeißen, die sich hier daneben benehmen. Da bin ich ehrlich gesagt ein großer Freund davon, dass alle, die hier in Deutschland das Gastrecht missbrauchen, indem sie sich daneben benehmen, im Sinne des Strafgesetzbuches, indem sie etwas machen, was eigentlich zu einer Gefängnisstrafe zum Beispiel führen müsste, für mein Dafürhalten, die Gefängnisse teuer sind und man so jemanden in den Flieger setzen müsste, in die Heimat zurückschicken müsste. Ähnlich wie auch ich mit einem Gast umgehe, wenn er bei mir im Wohnzimmer zu Gast ist und sich daneben benimmt, mir Schläge zum Beispiel androht, den würde ich aus der Wohnung rausschmeißen und meinem Gastrecht, vom Gastrecht Gebrauch machen. Das ist auch das, was man als Land meines Erachtens als Gastrecht dann auch mit Grenzen versehen muss. Aber hier bei der Remigration, die die AfD vorhat, geht es ja darum, alle rauszuschmeißen, die nicht deutsche Wurzeln haben. Und ganz ehrlich, das hatten wir vor 100 Jahren schon mal. Damals hieß die Partei NSDAP und sie sprach davon, alle, die nicht arisch sind, also weiß, blauäugig, deutschstämmig, in Deutschland dulden zu wollen und alle anderen müssten raus. Und die Rasse müsste irgendwie besonders gefördert werden. Ja, Rasse und Volk fördern ist auch was, was bei der AfD in Parteiveranstaltungen und damit auch in aufgenommenen Videos im Internet in Massen nachzulesen ist oder nachzuhören ist. Und das, ehrlich gesagt, macht mir Angst. Es macht mir Angst, dass eine Partei erneut das Gleiche versucht, was die NSDAP damals nicht nur versucht hat, sondern was der NSDAP gelungen ist, nur in Anführungsstrichen zwischen 20 und 30, vielleicht jetzt in ostdeutschen Bundesländern zum Teil bis zu 40% die AfD wählen möchten. Da könnte man noch sagen, lass uns doch konzentrieren auf diese 60-70%, die denn eben die anderen Parteien wählen. Aber die Masse unserer Mitbürger in Deutschland durch alle Schichten hindurch. Man kann nicht sagen, nur die Ungebildeten. Nein, ich glaube, vor allem auch viele Entscheider, Führungskräfte, vielleicht auch politische Köpfe in den verschiedenen Parteien scheinen im Moment der Meinung zu sein, lass die AfD mal machen. Wenn wir es schon nicht abbügeln können, dann gehen wir in Koalitionen oder lassen Sie mal machen, Sie werden sich dann schon outen und dann wird man sehen, dass Sie das hier nicht können und wie schlecht das ist. Lass Sie doch mal machen, so schlimm wird es wohl nicht werden, ist ein Satz, den damals Menschen gebraucht haben, wie man mir erzählt hat von Zeitgenossen, also von Menschen, die damals gelebt haben, zum Beispiel den Eltern meiner Großeltern, Eltern von Nachbarn, die damals als Kinder im Krieg das erlebt haben, zum Teil auch in den Krieg eingezogen wurden in verschiedenen Funktionen und später mir dann als Kind oder Jugendlicher davon erzählen konnten. Lass sie doch mal machen und so schlimm wird es schon nicht werden. Das ist ein Glaube, den man auch hatte im Umgang mit der NSDAP. Nun ist es aber so, dass wir aus der Geschichte wissen, die NSDAP hat es fast geschafft mit einem guten Wahlergebnis. Dann hat sie die Mehrheit gehabt, hat den Kanzler gestellt, hat anschließend Gesetze peu à peu verändert. Und das ist es ja, was auch die Gerichte, die Landesverfassungsgerichte zum Teil jetzt in Urteilen festgehalten haben, dass die AfD gefährlich für unsere Verfassung ist und rechtsradikal und verfassungsfeindlich einzustufen ist. Denn die Grundgesetze, das, was nach dem Zweiten Weltkrieg manifestiert wurde, um keine Wiederholung zu riskieren, ist das, was als erstes in Gefahr ist mit der AfD, wenn man in die Wahlprogramme und in die Wahlreden oder in die Reden auf Parteitagen schaut. Und lass sie mal machen, führte dann dazu, dass die demokratisch gewählte NSDAP anschließend nach und nach Gesetze verändert hat auf eine Art und Weise, dass plötzlich diese Schutzfunktionen der Demokratie nicht mehr gegriffen haben und ein faschistisches Reich gegründet wurde. Alles andere wissen wir inzwischen, was in den Geschichtsbüchern niedergeschrieben, in Dokumentationen festgehalten von Zeitzeugen uns erzählt wurden. Leider leben heute kaum noch Menschen, die darüber reden können, die den Holocaust überlebt haben, also die Judenverfolgung, die als Deutsche geflüchtet sind, weil sie ihre Kinder und Familien beschützen wollten vor den aufeinanderprallenden Militärmächten in den verschiedenen Gegenden. Ich habe noch mit Menschen gesprochen, die aus dem Saarland nach Frankreich geflüchtet sind oder deportiert wurden, also verschleppt wurden oder eben in russischer Gefangenschaft waren, wie es meinem Opa passiert ist. Der ist ja mit den Russen in Kontakt gewesen und dann wieder zurück. Den einen oder anderen Opa habe ich gar nicht kennengelernt. Der hat im Krieg eine Kriegsverletzung erlitten und ist dann ein paar Jahre nach dem Krieg leider viel zu früh verstorben. Meines Erachtens, wenn ich die Erinnerung richtig habe an das, was mir erzählt wurde, wegen dieser Kriegsverletzung. Und das macht mir Angst gerade, dass ich das Gefühl nicht loswerde, dass ein Großteil unserer Mitbürger glaubt, so schlimm wird es nicht und deswegen muss ich ja nichts dagegen machen. Deswegen muss ich ja auch mich nicht dafür einsetzen, die Demokratie am Leben zu halten. Deswegen muss ich auch nicht in den Disput und in den Streit womöglich gehen mit Nachbarn oder sogenannten Freunden und Bekannten, die AfD nahe sind. Ich habe selbst einen ehemaligen Freund, um die Freundschaft ist es mir wirklich schade, aber sie ist nicht auseinandergegangen wegen der AfD, der mir aber vor der letzten Landtagswahl noch gesagt hat, dass er überlegt, die AfD zu wählen, was bei mir zu einem vehementen Dagegenarbeiten geführt hat. Aber er auch den Satz losgelassen hat wie, ja, was soll ich denn sonst noch wählen? Die anderen, die lügen uns die Taschen voll, die machen sowieso, was sie wollen. Und die AfD, die sagt wenigstens, was Fakt ist, was Probleme und Sorgen sind, die uns auch betreffen. Und so schlimm wird es schon nicht werden. Die müssen sich ja auch an die Demokratie halten. Wie gesagt, das hat man bei der NSDAP auch gesagt. Und nachher hat es die NSDAP geschafft, nach und nach die Demokratie aufzulösen. Ich sehe diese Gefahr bei der AfD genauso. Vor allem sehe ich aber die Gefahr, dass viele Menschen im Moment sich zu leise verhalten. Zu leise für die Demokratie, Mitmenschlichkeit, für unsere freiheitliche Grundordnung einstehen und glauben, der Kelch geht irgendwie an uns vorbei, wenn wir nichts machen. Und noch schlimmer finde ich, und das macht mich kirre, dass so viele Coaches, Trainer, ob Dienstleister auch, sich im Moment nur darum scheren, möglichst ihre Dienstleistungen mit wenig Aufwand für maximalen Ertrag an den Mann oder an die Frau bringen zu können. Dabei es mehr um psychologisch geschickte Funnelstrukturen geht oder irgendwelche inszenierten Veranstaltungen, wo Menschen für 2 Minuten auf die Bühne gehen, das Ganze als Kongress verkauft wird, aber eigentlich ja nur die Teilnehmer des Seminars sind, die gemeinsam im Raum sitzen. Das heißt, es wird viel gelogen, was das Zeug hält, nur um maximal Geld zu verdienen. Da gibst du auch einen Trainer, der anderen verspricht, nur du kriegst diese Förderung, wir wollen genau dich fördern. Eigentlich ist das ein Verkaufsgespräch, was er Hunderten und Tausenden über das Jahr hält und alle mit dieser Unwahrheit bestückt. Und das erleben wir über den Markt. Dann gibt es ganz viele, die im Moment sich über KI und besonders geile Videokurse, nicht geile Videokurse, Gedanken machen, sondern sie propagieren, dass du innerhalb von einer halben Stunde mit Hilfe der KI einen schnellen Videokurs machen kannst, den dann verkaufst, um möglichst viel Geld zu verdienen. Die einzigen, die damit richtig Geld verdienen, sind diejenigen, die dieses Seminar über dieses Thema verkaufen, weil es sich so geil anhört, 30.000 pro Monat quasi im Schlaf verdienen zu können. Wenn man dann aber mal als jemand, der Ahnung von Meta-Werbung, also Werbung in Instagram und Facebook, was kosten Klicks hat, wenn jemand sich auch damit auseinandersetzt, wie viel Klicks brauche ich, wie viel Besuche auf meiner Landingpage brauche ich, damit jemand hängen bleibt, damit jemand auch in meinen Verteiler geht, wie viel Prozent davon kaufen ungefähr auch ein Erstprodukt, wie viel Prozent davon kaufen ein Zweitprodukt. Ich will es hier gar nicht so ausführlich machen. Dann merkt man sehr schnell, dass das alles Lug und Trug ist, dass es im Grunde um das Gleiche geht, was aktuell viele Bürger den Altparteien vorwerfen. Man wird belogen und im Grunde ist nichts haltbar. Ich frage mich gerade, was für eine Kultur haben wir in unserer Gesellschaft, dass so viele Menschen scheinbar lügen, um besser verkaufen zu können, um besser dastehen zu können oder eben sich sonst irgendwie durchlavieren, um es relativ einfach zu haben. Was ja auch ein Symptom dafür sein könnte, dass es uns eigentlich ganz gut geht. Es sind zwar viele gerade am Jammern wegen so hoher Spritpreise, Versicherungen sind teurer geworden, die Preise für Dienstleistungen, ob Kfz-Werkstatt oder Gastronomie, sind alle teurer geworden. Den Mindestlohn wollen alle haben, aber es will keiner die Konsequenzen zahlen. Es will jeder einen Verbrenner oder viele wollen noch einen Verbrennermotor, aber keiner will die Konsequenzen daraus resultierend auch hinnehmen, dass wir zum Beispiel abhängig sind von Öl aus Ländern, die nicht so demokratisch geführt sind, um es vorsichtig zu formulieren, und wo bei wenigen Menschen sehr stringent und machtherrlich darüber entschieden wird, wie teuer oder günstig die Ware abzugeben ist. Dabei ist die Sonne kostenfrei und wir könnten mit Solar- und E-Autos sehr, sehr viel leichter gestalten und wären nicht so abhängig. Aber solange Politiker immer noch Geld aus der Lobbylandschaft bekommen von großen Firmen, die damit ein wahnsinniges Geld verdienen, dass Verbrennerautos gebaut werden, ist das ähnlich wie in der Pharmaindustrie, die über Jahrzehnte kostenfreie Pharmaartikel an Ärzte rausgegeben hat, in der Hoffnung, dass die Ärzte anschließend auch den Patienten Rezepte ausstellen für die heimische Weiterverwendung nach einer Reha oder nach einem Klinikaufenthalt und damit die gleiche Pharmafirma richtig schönes Geld weiterverdient mit diesen Patienten. Genauso werden hier meines Erachtens auch von Lobbyisten Menschen dafür belohnt finanziell, dass sie entsprechende Entscheidungen oder entsprechende Aussagen oder Gesetzesentwürfe forcieren oder blockieren, damit es so irgendwie weiterläuft wie bisher. Und das führt dann teilweise zu Lügen, wenn man damit vergleicht, was vor der Wahl passiert ist. Aber was ich eben ja ausführte, es macht mir tatsächlich viele Gedanken, dass so viele Menschen zwar über Lügen jammern, was ich verstehen kann, ich finde Lügen erbärmlich. Ich bin selbst mit dem Wort Notlüge ist ja in Ordnung groß geworden, mit dem Wort Notlüge groß geworden. Ich kann es heute nicht mehr hören. Lüge ist Lüge für meinen Geschmack, für mein Dafürhalten. Aber gleichzeitig verwenden ganz viele Menschen, um selbst besser dazustehen, um besser verkaufen zu können, auch ihre Lügen. Oder kümmern sich um, und das ist tatsächlich ja in meiner Branche, der Coach, der Trainer, der Dienstleister rund um Bildungsgeschäfte oder um Fortbildungsgeschäfte oder Veranstaltungen in dem Bereich. Sie kümmern sich um Themen, die auch sicherlich wichtig sind. KI, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, wie kann ich Zukunft gestalten aus mir heraus? Das ist ja ein Thema bei mir, lass Zukunft gestalten. Aber kaum einer äußert sich zu dem und engagiert sich schon gar nicht zu dem, was da gerade politisch läuft. Dabei bräuchten wir jeden Einzelnen, der den Mund aufmacht, jeden Einzelnen, der pro Demokratie aufklärt und den Menschen einen Hafen gibt, Denn viele, die die AfD wählen, sind meines Erachtens aktuell in einer Hilflosigkeit und Ohnmacht unterwegs. Ohnmächtig, weil die Altparteien sie nicht mehr abholen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben bezüglich, was vor der Wahl versprochen wurde und nach der Wahl eingehalten wurde, weil sie nicht mehr erinnern, wie schlecht es ihnen im Vergleich zu heute als Kind ging oder ihren Eltern erst recht als Kind ging und man nur vergleicht, dass man vor 10 Jahren gefühlt mehr im Geldbeutel hatte als heute, aber nicht mehr die Relation sieht, dass das, was da zwischendurch passiert ist, vielleicht auch eine Überbewertung und ein zu hoher Wohlstand war für die Realität, die uns jetzt mehr oder weniger eingenommen oder eingeholt hat. Bei Aktien würde man von überbewertet sprechen und ich glaube auch unsere Wirtschaft war zum Teil überbewertet und dann gibt es eben Inflationsschrauben, die nach und nach zu den Problemen führen, die wir aktuell haben. Und da gibt es noch ein paar Weltprobleme, die eben auch mit reinspielen. Da geht es um Import-Export-Zölle, es geht um verteuerte Öl- und Energiereserven. Aber im Grunde geht es doch bei den Menschen um das Gefühl. Um das Gefühl, ich fühle mich im Stich gelassen, ich fühle mich nicht mehr gesehen, ich fühle mich nicht mehr gehört. Welche Politiker, außer die Dorfpolitiker, die regionalen, geht denn auf Großveranstaltungen hin und hört Menschen zu? Die Menschen fühlen sich im Stich gelassen. Sie fühlen sich ohnmächtig gegenüber den großen Politikern. Ach, was ich sagen wollte, ist, dass viele Westpolitiker nicht in den Osten fahren. Sie reden über den Osten, sie reden über die ostdeutschen Bundesländer. Trotz, dass die Wende schon eine halbe Ewigkeit her ist und es inzwischen schon 1,5 Generationen von jungen Menschen gibt, die gar nicht sich mehr noch erinnern können, dass es eine DDR gab, die nur noch aus den Geschichtsbüchern davon und von ihren Eltern oder Großeltern erfahren haben, gelingt es vielen, vor allem westdeutschen oder bundespolitisch agierenden Vertretern, immer noch aus diesen sogenannten ostdeutschen Bundesländern draußen zu bleiben und nur über sie zu sprechen. Statt Veranstaltungen vor Ort zu machen und den Menschen zuzuhören, auch wenn es unbequem ist, auch wenn diese Menschen ihren Frust irgendwo vielleicht auch mal mitteilen. Ich glaube, das muss man aushalten können. Und vor allem, wenn man Mist gebaut hat, wie verschiedene Politiker es auf Bundesebene ja auch verursacht und mitverursacht haben, dann muss ich auch den Mumm haben und das Rückgrat, mich hinzustellen oder hinzusetzen und den Menschen zuerst mal zuzuhören, wenn sie mir mitteilen, warum sie so eine schlechte Gefühlslage haben und warum sie enttäuscht sind. Denn wenn ich das mache, fühlen sich Menschen gesehen und gehört. Wenn ich dann noch das eine oder andere mitnehme in meine politische Ebene und einfließen lasse und wieder zurückspiele über Kommunikation in den Medien zum Beispiel, dass das auch berücksichtigt wurde, was dort gehört wurde und die Menschen das Gefühl haben von, es hat ja einen Sinn, wenn wir uns beteiligen und nicht nur das Kreuz in alle 4, 5 oder 6 Jahre machen, sondern es hat einen Sinn, wenn wir zu Veranstaltungen gehen, uns äußern. Es hat einen Sinn, wenn wir uns in den sozialen Medien äußern. Alles das würde dazu beitragen, dass ein paar Menschen weniger sich hilflos, ohnmächtig fühlen, im Stich gelassen fühlen und sich die Frage stellen, ja, aber was ist denn überhaupt noch wählbar? Und dann gibt es diese Partei, die da noch den Namenszug Alternative drin trägt, die Symptome unserer Probleme offen anspricht, als zum Teil auch einzige Partei es offen angesprochen hat, in Gänze. Also es gab in allen Parteien einzelne Menschen, die Probleme und Sorgen angesprochen haben. Aber es gab tatsächlich auf Führungsebene in Ländern und Bund immer wieder viele Vertreter, die einen großen Bogen um ehrliche Worte gemacht haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und das hat dazu geführt, meines Erachtens, dass viele Menschen sich nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört und nicht mehr gewertschätzt gefühlt haben mit ihren Sorgen und Ängsten und Nöten und schlussendlich auch abgedriftet sind zu alternativen Parteien. Und wenn dann das Kreuzchen bei einer Partei landet, bei der man weiß, dass sie nicht über 5% kommt, dann macht man vielleicht das Kreuz bei einer Partei, wo man das Gefühl hat, die hat eine gute Chance, über 5% zu kommen. Und so ist nach und nach durch noch eine geschickte Propaganda, die meines Erachtens total gefährlich ist, aber tatsächlich sehr geschickt gemacht wurde, eine blau-braune AfD groß geworden, wo sehr viele rechtsradikale und völkisch gesinnte Menschen in den verschiedenen Gremien und auf Parteiveranstaltungen sitzen, wo auch in Führungsebenen auf Landes- und Bundesebene Menschen sitzen, die gefährliches rechtsradikales Gedankengut verbreiten. Ich möchte es jetzt hier im Einzelnen nicht ausführen und ich weiß, dass wenn der Podcast tatsächlich online gehen sollte, auch Menschen darunter schreiben, ja bitte Fakten, aber es kann sich jeder mit Fakten selbst beschäftigen. Es gibt in Instagram und Facebook hervorragende Kolleginnen und Kollegen, die nichts anderes machen, als jeden Tag AfD-Videos und Texte zu publizieren, zu vergleichen mit NSDAP-Texten, mit einer wahnsinnigen Akribie und mit wahnsinnig viel Aufwand das gegenseitig auflisten und nachweisen, wie viele Synergien hier bestehen. Die Videos von Parteiveranstaltungen der AfD zeigen, die Interviews mit AfD-Politikerinnen und Politikern zeigen und genaue Sätze, Zitate aufzeigen, analysieren. Und jeder, der sich das angucken möchte, kann es sich anschauen. Jeder, der Google verwendet oder irgendeine andere Suchmaschine, findet sofort eine wahnsinnig große Anzahl von Videos. Es gibt wahnsinnig viel, wenn man es sich angucken möchte. Und es ist mir ehrlich gesagt zuwider, mir diese Arbeit doppelt zu machen. Das sind jetzt hier meine Gedanken und meine Ängste. Aber was mache ich mit meinen Ängsten? Das ist ja immer die Frage. Ich will ja nicht irgendwo depressiv versumpfen. Vor rund 10 Jahren saß ich schon mal im Wald, nachdem ich kurz davor zweimal an anderer Stelle mich gefragt habe, ob ich weiterleben möchte. Und in dieser Phase, im Nachhinein weiß ich, das war eine mittelschwere depressive Episode, in der ich mich selbst verloren habe, mich selbst nicht mehr fühlen konnte, habe ich mich in den Wald gesetzt. Bin nicht in die Klinik, ich war kurz davor, ich habe mich entschieden, zwischen den zwei Alternativen fahre ich in die Klinik und weise mich selbst ein, vor Angst, dass ich mir was antun könnte, aber noch mehr Angst, dass ich noch intensiver Menschen aufs Herz trete mit Worten, die ich um mich herum habe und die ich lieb habe, weil ich in dieser Zeit der Depression wie fremdgesteuert kommunikativ komplett daneben war, es selbst aber nicht in der Hand hatte, sondern oft wie von außen mich selbst nur gesehen habe. Und was da passiert, wenn man in dieser Krankheit drin hängt, ist wirklich nichts Schönes und vor allem auch nichts Schönes für diejenigen, die mit einem zusammenleben. Oder fahre ich in den Wald? Ich hatte damals eine Veranstaltungsfirma noch parallel zu meiner Beratung und ein großes Konzert über 2 Konzertabende. Aber die Veranstaltungsfirma wurde über ein Jahr schon langsam reduziert. Das war eines der letzten Konzerte, was ich veranstalten wollte. Ich wollte mich aus diesem Bereich zurückziehen. Das führte dazu, dass viel Wissen bei mir auf dem Schreibtisch war, dass viel Wissen auch und Netzwerk bei mir zusammenlief. Und ich wusste, wenn ich in die Klinik fahre, es ist nicht dokumentiert oder vieles nicht dokumentiert, dann gibt es ein Übergabeproblem. Dann könnte es dazu führen, dass über 2000 Konzertbesucher vor verschlossener Tür stehen und über 70 Künstler, es waren rund 75 Künstler in diesem Jahr, nicht wissen, wie sie ein schönes Konzert für diese Menschen veranstalten können. Das hat ja nicht nur finanzielle Auswirkungen für mich und für meine Firma, sondern ja auch für jeden Einzelnen, der daran beteiligt ist. Deswegen bin ich zunächst in den Wald, um für mich zu klären, ob ich an der Klinik vorbeikomme. Was dann anschließend die nächsten Stunden passiert ist in dem Wald, kann ich gar nicht mehr genau erinnern, weil ich so neben mir stand und innerlich leer war, dass ich nur noch weiß, ich habe wohl vieles dabei gehabt, was mir erlaubt hätte, mich sehr zu betrinken oder sogar mein Leben komplett auszuknipsen. Ich habe das aus dem Rucksack wieder rausgeholt ein paar Wochen später, aber long Story short, ich habe tatsächlich viel mehr Wasser getrunken und ein Buch gelesen und bin spät abends im Dunkeln zu Hause nochmal leise die Tür rein und habe mir dann auch Hilfe geholt, psychologische Hilfe. Warum ich das sage, ist, an dem Tag war ich dem Moment, wo man sich selbst sagt, das Leben hat keinen Sinn mehr und ich beende es jetzt aktiv, ich suizidiere mich, diesem Moment war ich näher, als ich es mir hätte vorstellen können vorher. Und wahrscheinlich war ich sogar näher, als viele Menschen, die das jetzt hören, sich vorstellen können, jemals in ihrem Leben an diesem Punkt zu sein. Mir hat das Leben nicht mehr viel bedeutet an der Stelle, weil ich es nicht mehr gespürt habe, weil ich mich nicht mehr gespürt habe. Ich weiß aber, dass ich an dem Tag geführt war. Geführt durch das, was ich Gott nenne. Und dass ich geliebt war von diesem Göttlichen auf eine Art und Weise, wie ich es selbst nicht mehr konnte. Und im Nachhinein habe ich mich gefragt, wieso war ich geführt? Einfach nur, weil ich Mensch bin, weil ich Patrick bin, weil jeder von uns göttlich geführt und geliebt ist, weil wir alle ein Stückchen des Gesamten sind. Und ich hatte das Gefühl von, es muss einen größeren Sinn geben, weil sonst hätte ich ja, wie viele andere auch, mich suizidieren können. Also meinem Leben ein Ende bereiten können. Und vor allem, nachdem ich im Oktober 23 mit dem Wohnmobil aus Deutschland abhauen wollte, alles hinter mir lassen wollte und ja im April 24 wieder zurück war, nach einer schönen Reise bis nach Tarifa in Südspanien, viel Zeit alleine mit meinem Hund, alleine und auch zum Teil einsam, aber auch viel Zeit zum Reflektieren, viel schöne Momente auch erlebt habe, viele auch in mir drin schöne Momente, wenn man Dinge in der Verarbeitung, in der Reflexion begreift und erlebt in sich und spürt. Und vor allem nach der Depression kamen Gefühle auch wieder zurück und sind wesentlich intensiver geworden für mich, als zuvor sie waren. Da hatte ich in dieser Zeit im Wohnmobil immer wieder die Frage für mich mitgenommen, was ist mein Sinn im Leben? Was ist das, wo ich mein Leben für hergeben möchte, meine Zeit hergeben möchte? Und ich hatte damals entschieden, ich fahre wieder nach Deutschland zurück, in das Land, aus dem ich rausgefahren bin, weil in einer Kultur, in der so viele Menschen die Mundwinkel hängen haben, am Meckern sind, am Jammern sind, ich keine Lust mehr habe zu leben. Und ich hatte Freude daran, das Buch zu schreiben, Fresh Up Your Life, wie man positiv und leichter durchs Leben gehen kann, und wollte das den Menschen, die es hören möchten, erzählen. Ihnen helfen, Seminaren, in Trainings. Ja, und das hat mich dann von Frühjahr 24 bis heute immer wieder beschäftigt. Welche Produkte passen? Was wollen die Menschen wirklich? Und dabei bin ich ganz oft über mich selbst gestolpert, über meine Gefühle, die dabei korrelierten. Das Gefühl, was denn immer wieder parallel aufgetaucht ist, ist, aber es muss doch noch mehr geben. Es geht auch nicht darum, einfach nur zu lächeln. Klar, das ist, tut gut, aber das sind ein paar wenige Techniken, die habe ich relativ schnell gelernt, die kann ich praktizieren und ich kann es machen. Die Menschen, die aber gerade finanzielle Sorgen haben, emotionale Sorgen, die Ängste um ihren Job haben, die rette ich doch nicht, wenn ich einfach nur ein bisschen die Mimik verändere. Was ist Persönlichkeitsentwicklung und was ist das Persönlichkeitsentwicklung und Mindsetarbeit wert im Vergleich zu der Bedrohung, die wir wirklich gerade haben? Also für die Menschen, die finanzielle Sorgen haben, die monatlich nicht rumkommen und noch Angst um ihren Job haben, ist zu lächeln und positiv durch den Tag zu gehen eine Möglichkeit, es leichter hinzunehmen, aber die Sorgen sind immer noch die gleichen. Und solange sie nicht lernen für sich und reflektieren, wie sie da rauskommen und was sie ändern können, fallen sie immer wieder über die gleichen Stolpersteine und bleiben in dieser Tretmühle drin. Und wenn ich da mal drin bin, dann ist es ein ganz schweres rauszukommen. Wir haben über 1 Million Obdachlose in Deutschland. Über 1 Million bei 83 oder 84 Millionen Menschen in Deutschland. 1 Million Obdachlose. Das ist mehr als 1%. Das ist mehr als jeder hundertste Mensch. Wenn ich über die Straße gehe heute Abend und 100 Menschen zähle, ist einer davon obdachlos im Durchschnitt. Das ist eine Menge, finde ich. Weil wir haben nicht in jeder Straße einen Obdachlosen wohnen. Wir haben ganze Ortschaften, wo kein Obdachloser ist, aber wir haben Städte, wo ganz viele Obdachlose sind, beziehungsweise im Randbezirk irgendwo nicht mehr auffallen wollen. Und das finde ich beängstigend und bedrohlich. Und da frage ich mich, ob einfach ein bisschen positiv nach Glück zu schauen, ist zwar was Schönes, aber ob das nicht bei vielen elitär hängen bleibt. Und die Menschen, die es wirklich brauchen, die wirklich Ängste, Nöte und Sorgen haben, die gar nicht erreicht. Und das ist mit der AfD doch das Gleiche. Die Menschen, die AfD wählen, aber nicht rechtsradikal sind, die keine Nazis sind, das sind Menschen, die hilflos sich fühlen, die ohnmächtig sich fühlen, die sich verraten fühlen, die sich nicht mehr gesehen fühlen. Und wenn ich einfach nur sage, die AfD ist scheiße, was sie tatsächlich aus meiner Sicht ist, trete ich doch diesen Menschen noch mehr einen rein und mache es der AfD leichter, die da sagt, ja guck mal, wir sind doch alle Opfer, dann halten wir zusammen. Weil gemeinsam Opfer zu sein, schweißt zusammen. Damit treibe ich die Menschen noch mehr aus den alten Parteien heraus in die Richtung dieser blauen Partei AfD. Und deswegen finde ich diese Propaganda und diese Kontrapropaganda gegen AfD so gefährlich. Denn jeder, der sagt, jeder, der AfD wählt, ist ein Nazi. Oder jeder, der AfD wählt, ist ein Verbrecher. Oder jeder, der AfD wählt, ist dumm. Und das tatsächlich nutzt ja die AfD mit ganz vielen Menschen, die dafür bezahlt werden oder KI-Robots, die da in den sozialen Medien nichts anderes machen, als Stänkereien anzufangen und Streitigkeiten anzufangen, um genau das auch zu provozieren. All das sorgt dazu, dass sich noch mehr Menschen, die an der Kippe sind, wähle ich AfD oder nicht, sich auch mit in diesem Opferpool sehen und die AfD denen das Gefühl gibt von, guck mal, wir sind ja alle Opfer. Und wenn wir alle Opfer sind, dann schweißt das zusammen und wir müssen noch mehr zusammenhalten. Weil wenn jemand meinen Verein kritisiert, dann macht mich das doch zu einem Schutzschild vor dem Verein und nicht zu jemandem, der darüber nachdenkt, den Verein zu verlassen. Druck erzeugt Gegendruck. Wir brauchen eine Alternative dazu. Wir müssen den Menschen wieder das Gefühl geben von Sinn, von Hoffnung, von, guck mal, wir hören dir zu. Wieder ein Becken reichen, in das man reinspringen möchte, weil die Wassertemperatur stimmig sich anfühlt. Und nicht das Becken noch weiter wegziehen. Ich glaube, das ist es, was mich ohnmächtig fühlen lässt an vielen Momenten. Nicht nur, dass Menschen zur AfD tendieren und glauben, so schlimm wird's nicht. Und ich muss ja eine Alternative wählen, also dann wähle ich AfD. Das finde ich total gefährlich und rücksichtslos gegenüber all dem, was wir nicht riskieren dürfen. Mitmenschlichkeit, Demokratie, Grundrechte. Ich könnte noch endlos weitermachen. Viel gefährlicher finde ich auch, immer wieder dieses Monster unterm Bett so massiv groß zu machen, weil man es nicht haben möchte und immer wieder sagt, mit dem Finger drauf zeigend, wie schlecht dieses Monster ist und wie gefährlich dieses Monster ist. In dem Moment macht man das groß, denn alles das, was ich massiv in den Fokus nehme, wächst. Wir müssen es aus dem Fokus rausnehmen. Wir müssen ihm den Stecker zwar quasi ziehen. Früher hat man diese Luftreifen gehabt, die zusammen einen Swimmingpool darstellten, gerade für Kinder, also aufblasbare Swimmingpools. Wenn man hier einen dieser Stecker aufgemacht hat, ist die Luft entwichen und dann ist der ganze Swimmingpool langsam in sich zusammengesackt. Das ist es, was wir mit der AfD machen müssen. Wenn ich das aber früher gemacht habe und nur ein Kind zu Hause diesen Swimmingpool verwenden wollte und ich habe einfach nur die Luft rausgelassen, hat das Kind doch gemeckert und hat gesagt, du Papa bist blöd. Man baut dann einen zweiten Pool nebendran auf, wo das Kind dann Spaß hat. Oder baut eine andere Sportart auf, wo das Kind abgelenkt ist und Spaß hat und kann dann den Swimmingpool Luft rauslassen, abbauen. Aber nur zu sagen, dieser Swimmingpool, dieser blaue, der ist scheiße, führt dazu, dass das Kind sich auf den Boden wirft und meckert. Und das ist auch das, was unser inneres Kind macht, wenn ich zu diesen Menschen gehöre, wie gerade eben skizziert, die an dieser Schwelle sind, wähle ich AfD, vielleicht auch aus Trotz, vielleicht in der letzten Hoffnung, dass irgendwas gut geht in diesem Land, nicht beachtend, was da wirklich für ein Wolf im Schafspelz ist. Wir brauchen eine Bewerbung wieder von Miteinander, von lasst uns gegenseitig zuhören, lasst uns das wertschätzen, was wir haben, lasst uns dankbar sein auf das, was wir haben. Wir haben vergessen auch, über das dankbar zu sein, was wir täglich haben. Mein Papa erzählt, dass als er jung war, einmal die Woche Fleisch auf dem Tisch war. Dieses Stück Fleisch war vornehmlich für meinen Opa, weil der schwer arbeiten musste und andere haben am Tisch ein Stück abbekommen. Ich bin groß geworden mit wöchentlich ein bis zweimal mindestens Fleisch, aber wir hatten täglich Wurst. Jetzt möchte ich nicht die Debatte aufmachen, ob das gesund ist und ob das für den Tierschutz gut ist. Da habe ich heute eine ganz andere Gewohnheit, mich zu ernähren. Aber ich will sagen, wir hatten plötzlich mehr und mehr und mehr. Wo meine Eltern damals kein Auto hatten in ihrer Familie, als sie klein waren, hatten wir schon ein Auto, was immer da war. Andere hatten zum Teil zwei Autos in der Familie. Als ich dann erwachsen wurde, habe ich mir relativ schnell aus gespartem Geld selbst ein Auto noch zusätzlich gekauft. Meine Schwester ein paar Jahre danach auch. Und plötzlich waren bei vier Personen, weil meine Mama einen Nebenjob noch hatte, plötzlich vier Autos in der Familie. Und heutzutage ist es Standard, dass wir in Familien fast pro Kopf gleich Autoanzahl vor der Tür stehen haben. Oder Roller oder Motorrad, zum Teil auch zwei, drei Fahrgeräte pro Person. Dann noch ein E-Bike für 5.000, 6.000 Euro. Ich kann mich erinnern, wir haben für 200 Mark Fahrräder gekauft und fanden sie schon zum Teil teuer. Später waren es mal 500 und wir waren stolz drauf, weil es ein ganz besonderes, tolles Rad war. Heute gibt man einfach so 5.000 Euro für ein E-Bike aus und sagt, ja, das kostet halt so viel. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass das schlecht ist, sondern was ich sagen will, ist, wir sollten wieder dankbar dafür sein, was wir haben, statt darüber zu meckern, dass der Sprit ein bisschen teurer ist. Weil solange wir über diesen Sprit meckern und gleichzeitig für 5.000 Euro ein E-Bike kaufen oder ein Kind zum 18. Geburtstag ein Auto geschenkt bekommt von den Eltern, was einen Wert irgendwo zwischen 10.000 und 30.000 Euro hat, oder Kinder zum Sportplatz gefahren werden, statt mit dem Fahrrad hinzufahren, mit Autos hingefahren werden, die einen Wert zwischen 30.000 und 50.000 Euro haben. Und dass Sportplätze nicht nur in der Hauptstadt sind, sondern auch in Gegenden, wo normale Menschen wohnen, wo nicht nur die Reichen wohnen, muss ich doch feststellen, dass es uns immer noch auf einem wahnsinnig hohen Niveau sehr, sehr gut geht. Und nicht nur im Weltvergleich, sondern auch im Vergleich zu vor ein paar Jahrzehnten in unserem eigenen Land. Und das wünschte ich mir. Mehr nochmal Fokus auf das, was wir haben. Nicht Bad News are Good News, sondern Good News are Good News. Also das Positive hervorstellen, dafür dankbar sein. Jeden Tag im Grunde auch nochmal ein Stückchen lernen, darüber zu lächeln, Mitmenschlichkeit zu praktizieren, gegenseitig zuhören, wieder gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und eingestehen für Demokratie, für Mitmenschlichkeit, für unsere freiheitliche Grundordnung. Und wenn ich das tue und Sinn spüre und gemeinsames Gefühl spüre, ähnlich wie in einem guten Vereinsleben in der Gesellschaft, glaube ich, dass es uns gelingt, viel mehr Menschen wieder für die Mitte zu begeistern. Und die blaue AfD ist definitiv nicht in der Mitte. So, das waren jetzt sehr, sehr viele Gedanken. Ich glaube, ich werde mir das gleich noch einmal wenigstens teilweise anhören und es als Podcast rausgeben. Bin gespannt, ob es überhaupt jemand interessiert und wie, wenn du es gehört haben solltest, du dazu stehst. Und falls du es bisher gehört hast, würde ich mich sehr freuen, wirklich von Herzen freuen, wenn du mir einen Kommentar darunter lassen möchtest oder den Podcast weiter teilst oder auf den sozialen Medien zum Podcast nochmal unter ein Video von mir oder irgendwie anders mir zukommen lässt, wie du zu dem Ganzen stehst und ob du diese Ängste teilst oder diese Sorgen oder wie du diese alternativen Gedanken, wie wir gemeinsam damit besser umgehen können und wie wir gemeinsam die Mitte wieder attraktiver machen können, wie du das siehst. Also, falls du es gehört haben solltest bis hier, würde ich mich sehr freuen, davon zu erfahren.